Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Wir sprechen heute über den plötzlichen Kindstod. Das ist ein Thema, was sicher noch viele Eltern beschäftigt und manchen auch möglicherweise Angst macht, aber was heute zum Glück nur noch sehr selten vorkommt. Ich bin Silvia Buckel, ich bin freie Hörfunkjournalistin in Hamburg.
Und ich bin Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt und bei uns sind wie immer unsere Kinderdocs. Dr. Claudia Haupt, sie ist Kinderärztin und Hamburger Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo. Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist auch Kinderärztin und Sprecherin des Verbands und herzlich willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Der plötzliche Kindstod, was ist das eigentlich genau?
Das ist das unerwartete plötzliche Versterben eines Babys im ersten Lebensjahr. Und wir nennen das plötzlicher Säuglingstod. Sehr bekannt ist das unter dem Namen SIDS. Das sind 4 Buchstaben. Das kommt aus dem Englischen. Für S wie sudden, I wie infant, death mit D und syndrome. Daher kommt sozusagen die Abkürzung, die viele Menschen kennen und vielleicht nicht alle wissen, was dahinter steckt. Und tatsächlich ist es bei uns in Deutschland die häufigste Todesursache im Säuglingsalter. Deswegen ist es auch, obwohl es ja Gott sei Dank, so wie eben schon angesprochen von Ihnen, Frau Buckel, so viel seltener geworden ist in den letzten Jahrzehnten, immer noch absolut wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und zurückzuführen ist die Verbesserung auf eine große Kampagne gegen diesen SIDS, gegen den plötzlichen Säuglingstod, die Anfang der 1990er Jahre begonnen hat und wirklich eine richtig fantastische Erfolgsgeschichte ist. Wir reden davon, dass zu Beginn der 1990er Jahre, als ich jetzt beispielsweise junge Assistenzärztin wurde, da hatten wir noch 1300 Fälle ungefähr, etwas weniger.
Pro Jahr
in Deutschland, ganz genau. Und wir haben dann zuletzt, vor 2-3 Jahren sind die letzten Zahlen rausgekommen, hat sich das auf 82 Fälle im Jahr in Deutschland reduziert. Das heißt, es hat sich dramatisch verringert, die Häufigkeit. Aber natürlich ist jedes Baby, das diesen plötzlichen Säuglingstod erleidet, eins zu viel. Und da diese Erfolge darauf zurückzuführen sind, dass man ganz bestimmte Einflussfaktoren dingfest gemacht hat anhand riesengroßer weltweiter Studien, die den plötzlichen Säuglingstod vermeiden helfen. Wir können etwa 90% der Fälle vermeiden, wenn wir diese Vorgaben, über die wir gleich reden wollen, beherzigen, ist es eben auch absolut wert, darüber zu sprechen, auch wenn das Thema angstbesetzt ist.
Welche Kinder betrifft es? Es sind Kinder, die am häufigsten so zwischen dem 2. und 5. Lebensmonat alt sind. Nach dem 10. Monat kommt es eigentlich nur noch in Einzelfällen vor. Es geschieht in der Regel nachts, während die Kinder schlafen und betrifft etwas mehr Jungs als Mädchen. Die Ursachen, letztendlich muss man sagen, wissen wir immer noch nicht ganz genau, was da vor sich geht. Es geht um bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die da diskutiert werden, aber noch haben wir dazu gar keine wirklich handfesten Daten. Wir wissen aber aus statistischen Auswertungen, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt. Und man geht davon aus, dass 3 verschiedene Dinge zusammenkommen müssen. Das eine ist eine besondere Veranlagung des jeweiligen Kindes, was aus welchen Gründen auch immer vielleicht noch einen sehr unreifen Atemantrieb hat. Das ist ja etwas, was so ganz automatisch funktioniert, ist ja nichts, was wir bewusst steuern, dass wir atmen oder wie wir atmen. Das zweite ist das kritische Alter. Das hatte ich angesprochen. Es betrifft eben Kinder am häufigsten zwischen dem 2. und 5. Lebensmonat. Und dann kommen als drittes bestimmte Risikofaktoren dazu. Man weiß, dass es am häufigsten Kinder betroffen hat, die zum Beispiel in Bauchlage geschlafen haben oder in Seitenlage. Dass es Kinder waren, in deren Familien furchtbarerweise sowas schon mal vorgekommen ist. Also es muss irgendwie so eine Veranlagung schon auch weitergegeben worden sein. Es betrifft Kinder, die im Elternbett geschlafen haben. Und es ist so, dass, also ja, dieses Schlafen im Elternbett, das hat was mit Überwärmung zu tun. Die Kinder können unter die Bettdecke der Eltern rutschen oder so nah an sie heranrutschen, dass sie im Grunde mit der Nase sozusagen am Stoff sind oder am Körper der Eltern, dass sie ihre eigene Atemluft wieder zurückatmen, also nicht genug Sauerstoff bekommen. Es betraf Kinder, in deren Wohnungen viel geraucht wurde oder auch Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft geraucht haben.
Genau, und an diese Bedingungen, die sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, knüpfen sich jetzt die Empfehlungen, die dazu geführt haben, dass die Rate so deutlich verringert werden konnte. Das eine ist, dass das Schlafen im Elternzimmer empfohlen wird im ersten halben Jahr. Und dafür werden zwei Dinge sozusagen herangezogen als Grund. Das erste ist, dass Babys, die im Elternschlafzimmer schlafen, die Atemgeräusche der Erwachsenen, also der neben ihnen schlafenden Eltern, hören. Und dass anscheinend dieses rhythmische Atmen der Eltern den Atemantrieb der Kinder mitregulieren kann, also stimulieren kann. Das zweite ist, dass Eltern einen ganz feinen Sensor haben in den ersten Monaten für eigentümliche rasche Geräusche, komisches Atemgeräusch, das sie aus dem Babybett hören, während natürlich ein Babyphone im Nachbarzimmer nur anschlagen würde, wenn das Baby schreit. Diese beiden Faktoren sind sozusagen der Grund für den Hinweis, dass die Kinder am sichersten im Elternschlafzimmer schlafen. Charlotte hat einen wichtigen Grund dafür genannt, warum sie nach Möglichkeit im Beistellbettchen in der Wiege oder so schlafen sollten, nämlich um vor Rückatmung und Überwärmung geschützt zu sein. Und wir wissen, weil wir ja jeden Tag im Prinzip diese Gespräche führen, dass es insbesondere in den ersten Wochen vielen, gerade den stillenden Müttern, recht schwer fällt, das Baby direkt in ein Beistellbett oder so abzulegen. Das kann zwei Gründe haben. Der eine ist, dass die Mama selbst beim Stillen einschläft und einfach dann verpasst, das Baby wieder wegzulegen. Da könnte man jetzt sagen, wenn man so diszipliniert ist, wie ich das damals war, würde man sich zum Stillen in der Nacht in den Stillsessel setzen. Mit einem genau das nicht passiert. Aber das kann man natürlich nicht von jedem verlangen, der völlig kaputt ist. Und das Zweite ist, dass manche Babys am Anfang noch so unruhig sind und so wenig eigenregulatorische Fähigkeiten haben, dass die Eltern das Gefühl haben, nur an meinem Körper kriege ich das Baby zur Ruhe. Und da muss man dann eben immer sagen, Theorie und Praxis. Also wir klären die Eltern auf darüber, dass es wirklich gut wäre, diesen Schritt zu schaffen, das Baby in den ersten zwei Monaten, also bevor die kritische Zeit beginnt, die kritischste Zeit beginnt, diesen Absprung zu schaffen, dass das Baby wenigstens im Babybay, im Beistellbettchen liegt, mit der Hand von Mami vielleicht, mit auf dem Körper. Aber uns ist bewusst, dass es nicht alle schaffen.
Also es gibt ja auch kleine Babys, die ich manchmal liebevoll kleine Kängurus nenne, die einfach ohne diesen Körperkontakt wirklich gar nicht zur Ruhe kommen können. Und aber wie du so gesagt hast, Claudia, wir müssen die Eltern ja einfach darauf hinweisen, was ist die sicherste Schlafumgebung für ihr Kind und dass man einfach so ein bisschen sich bemüht, darauf hinzuarbeiten. Und genau, dass das die ersten möglicherweise 3-4 Lebenswochen gar nicht richtig klappt. Da kenne ich auch wirklich viele Eltern, die so halb sitzend mit ihrem Baby auf dem Bauch irgendwie sozusagen auf der Brust schlafen. Im Grunde mehr halb wach als halb als schlafend, das ist die Realität, ne? Aber wir klären ja darüber auf, was einfach sinnvoll wäre.
Und zur Liegeposition selbst nochmal dann in der Wiege oder im beigestellten Babybettchen, wie sollten die Kinder, die Babys da liegen?
Auf einer festen Matratze in Rückenlage. Und das ist wichtig, dass wir das ansprechen, weil viele verbinden haben die Vorstellung, in Rückenlage müsste ich mich doch leichter verschlucken können oder etwas.
Wenn Kinder mal erbrechen.
Genau, dann bleibt das womöglich dann, wenn sie was hochgegüllert haben oder hocherbrochen haben, dass sie sich daran verschlucken. Es ist von der Natur aber so eingerichtet, dass die Kinder in Rückenlage deutlich mehr Atemantrieb haben und einen deutlich besseren Schutzreflex. Also dieses Würgen, Husten und so und Aktivieren des Atemantriebs sind einfach in Rückenlage mit zur Seite geneigtem Kopf stärker als in jeder anderen Position. Und die ungünstigste Position für ein Kind in den ersten 6 Monaten vor allem ist die Bauchlage.
Wie ist das mit der Decke?
Ja, also wir empfehlen den Eltern, dass sie ihre Kinder, ihre Babys in einem Schlafsack schlafen lassen sollen. Da muss man so ein bisschen drauf achten, dass oben der Ausschnitt nicht zu groß ist, dass sie in den Schlafsack reinrutschen. Und trotzdem soll er groß genug sein, dass sie da nicht total eingequetscht drin liegen, sondern auch ein bisschen Platz noch zum Strampeln haben.
Wobei das ja in Asien anders gesehen wird. Die puppen die ja so richtig ein, die Babys. Und manchen hilft das ja.
Es gibt ganz, ganz viele weltweite kulturelle Unterschiede. Und das sind jetzt die Empfehlungen, die wir hier haben anhand unserer Daten. Und es ist mit diesem Schlafsack aber auch ganz oft ein Thema, dass die Eltern dann sagen, aber in der Nacht, wenn ich mein Kind anfasse, hat es eiskalte Hände, das kann doch nicht sein. So. Und was wir uns gar nicht vorstellen können, weil jeder von uns mit kalten Händen wahrscheinlich wirklich schwer hätte zu schlafen, ist für die Kinder aber in dem Alter kein Problem. Wenn die also so im Nackenbereich ganz warm und puschelig sind und man den Schlafsack aufmacht und die Füßchen sind auch warm, die haben es gut, das ist alles fein und da dürfen die Hände auch mal kalt sein. Oder die sind gerade in den Wintermonaten, die sind einfach kalt.
Was mich noch interessieren würde, das eine ist die Schlafposition. Wie sollte denn dieses Kinderbettchen noch beschaffen sein? Harte Matratze oder relativ harte Matratze, haben wir schon gehört. Was darf denn in einem Kinderbett sein und was sollte da nicht sein? Also ein Kuscheltier zum Beispiel.
Ja.
Was ist mit einem Nestchen?
Wird super ja auch Fragen. Also da unterscheiden wir zwischen den ersten 6 Monaten. Wir hatten ja schon erzählt, die kritischste Zeit ist 2 bis 5 Monate. Danach wird es viel, viel weniger. Ab 10 Monaten sehen wir das Problem eigentlich gar nicht mehr. Und die ersten 6 Monate sollte nach Möglichkeit kein Nestchen, kein Kuscheltuch, kein großes Kuscheltier oder sowas mit im Bett sein. Auch kein Kissen und die Decken nicht, von denen du, glaube ich, eben schon gesprochen hattest, Charlotte. Einfach auch, weil das Kind in dieser Altersstufe, wenn es jetzt irgendwie unter oder an so einem Stoffgerät sich da eben nicht befreien könnte und weil man Sorge hat, dass die Rückatmung stattfindet, also dass ausgeatmete CO2-reiche Luft immer wieder zurückgeatmet wird. Und das gilt aber fürs erste Halbjahr. Wenn wir jetzt nach 6 Monaten können wir die Kinder freigeben, sowohl die, die dann aus eigenem Antrieb sich immer wieder, also sehr hartnäckig in Bauchlage begeben, weil sie inzwischen drehen können.
Das, ehrlich gesagt, gilt aber auch für Kinder unter 6 Monate. Wir haben ja manchmal so ganz motorisch fitte Kinder. In dem Moment, wo die sich wirklich nachts drehen und auf dem Bauch liegen, lässt man sie.
Was sie im Schlafsack am Anfang ja noch nicht so gut können, aber im Verlauf dann schon.
Weil es völlig illusorisch ist, dass Eltern nachts das irgendwie mitschneiden. Die müssen ja die ganze Nacht wach daneben sitzen. Und man geht davon aus, dass die Kinder, wenn sie in der Lage sind, sich auf den Bauch zu drehen, sich auch daraus befreien können, aus der Bauchlage.
Genau. Und nochmal zurück zu diesen anderen Dingen. Es ist ja so, dass wir, da haben wir eben beim Babyschlaf ja auch sehr ausführlich drüber geredet, dass Kinder ja im zweiten Halbjahr doch auch dann eine Eigenregulation fürs Schlafen entwickeln sollen. Und dafür sind Schlafsituationen, in denen man sein Kuschel hat oder sein Kuscheltuch oder sein Kuscheltier, eben sehr hilfreich. Und die sind genau dann auch erlaubt.
Mir wäre noch wichtig, dass dass die Kinder keine Mütze im Bett haben sollen. Es kommt immer wieder vor, dass Eltern sagen, oh Mann, es ist jetzt Winter, es ist Januar, wir haben draußen -5 Grad in der Nacht. Wir haben eine sehr kühle Raumtemperatur, die sollte eigentlich so ungefähr bei 18 Grad liegen. Manchmal ist es ja vielleicht auch ein bisschen kälter, wenn die Fenster geöffnet sind. Die Kinder brauchen keine Mütze und sollen keine Mütze haben, weil sie über den Kopf, das ist eine sehr große Oberfläche, ihre Wärme regulieren. Und diese Überwärmung scheint eben auch ein Risikofaktor für diesen plötzlichen Kindstod zu sein.
Und zu den offiziellen Empfehlungen, die auch in dieser Kampagne ja bis heute vertreten werden, gehört auch noch der Tipp, also oder sozusagen die Empfehlung zu stillen, weil Stillen statistisch gesehen auch das Risiko des plötzlichen Säuglingstods verringert. Und wir wissen, dass der Schnuller, der ja von vielen sehr kritisch gesehen wird, eher positiv als negativ ist. Also eher davor schützt, als es befördert. Und die Impfungen.
Ja, es gibt sehr gute Untersuchungen, die belegen, dass ungeimpfte Kinder sehr viel häufiger oder ein höheres Risiko haben für den plötzlichen Kindstod. Infektionen spielen mit Sicherheit eine Rolle, auch bei diesem Phänomen. Insofern, Impfen wirkt sich eher schützend aus.
Wir haben ja jetzt viel über den Kindstod in der Nacht gesprochen. Gibt es denn auch andere Fälle? Also ist mit jeder Schlafsituation tendenziell gemeint?
Theoretisch ja. Also Kinder könnten das auch im Mittagsschlaf oder im Powernap im Auto haben. Aber es spielt zahlenmäßig eine ganz untergeordnete Rolle.
Dann kommt bei sehr ängstlichen Eltern immer wieder das Thema Monitor auf. Es gibt, wenn man eben sich so ein bisschen im Netz beliest, ganz, ganz viel Equipment, was vermeintlich Sicherheit verspricht. Es gibt so Sensormatten, auf denen die Kinder schlafen können, die Atmung sozusagen registrieren. Und es gibt natürlich die sehr professionellen Monitore, die die Sauerstoffsättigung und zusätzlich in manchen Fällen sogar Herzfrequenz und Atemfrequenz aufzeichnen und registrieren und bei entsprechenden kritischen Veränderungen Alarme abgeben. Da ist uns sehr wichtig zu sagen, dass es überhaupt keinen Nachweis gibt, dass diese Monitore gesunde Kinder ohne irgendwelche Vorerkrankungen in irgendeiner Form besser schützen können. Und dass wir daher auch wirklich davon abraten, weil diese häufigen Fehlalarme, die die machen, denn diese Sensoren sind super empfindlich, die bei Bewegung fangen die dann schon an irgendwie zu dengeln, dann hat man jede Nacht 5, 6 Fehlalarme und steht jedes Mal irgendwie mit Herzklopfen da vor dem Bettchen. Das stresst einfach nur und es verspricht eben auch, oder wir wissen auch, dass es nicht tatsächlich schützen kann.
Während Kinder, die ein anscheinend lebensbedrohliches Ereignis hatten,
das also, muss man ganz kurz sagen, ist ein Phänomen, was es gibt im Säuglingsalter.
Genau, also dass praktisch es nicht zu einem Todesfall gekommen ist, das Kind aber ganz kurz sozusagen, es ist zum Beispiel blau gewesen oder es hat nicht mehr geatmet und die Eltern haben es dann hochgenommen, geschüttelt, irgendwas gemacht.
Bitte nicht schütteln.
Nein, oder ich meine jetzt auch nicht schütteln im Sinne von, ja, du hast recht, sondern sie haben es eben bewegt und in aufrechte Position gebracht und versucht es sozusagen zu stimulieren. Und wenn solche Ereignisse stattgefunden haben, die man als Near-Miss-Sits bezeichnet, also es ist sozusagen beinahe passiert. Diese Kinder, das wird im Deutschen auch als ALE, anscheinend lebensbedrohliches Ereignis, abgekürzt, die bekommen nicht nur eine stationäre, sehr gründliche Abklärung. Also da wird dann natürlich in der Klinik der Stoffwechsel, die Herzaktion, das Atmen, auch also über 24 Stunden und länger wird die Sauerstoffsättigung gemonitort und die Herzfrequenz. Die werden sozusagen ganz gründlich untersucht. Die bekommen dann so ein Heimmonitoring. Und das macht dann auch Sinn, weil dann ja schon irgendwie einmal die Alarmglocke einmal so angegangen ist, hier könnte eine Unreife der Atemregulation vorliegen oder andere Risikofaktoren. Und für solche Eltern kann es dann mehr Entlastung als Aufregung bringen. Aber, wie Charlotte schon sagte, das ist jetzt wirklich nichts für gesunde Kinder, weil das dann durch den Stress viel mehr Nachteile als Vorteile bringt.
Und diese Monitore sind dann auch nur für, also so ist die Empfehlung, eigentlich nur für 4 bis 6 Wochen im Einsatz und nicht bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Da klafft dann auch manchmal Theorie und Praxis auseinander, weil das natürlich schwer ist, das sozusagen vermeintlich verlässliche Instrument wieder aus der Hand zu geben. Mhm. Aber eigentlich wollen wir, dass Eltern alle ihre Sinne bei ihren Kindern haben, dass sie die Kinder in ihrem Elternschlafzimmer im eigenen Bettchen haben, dass sie ungewöhnliche Atemmuster oder ein womögliches irgendwie Erbrechen oder Würgen irgendwie mitbekommen. Eltern sollten auf eine gute Schlafumgebung, was die Temperatur angeht, nicht rauchend bitte achten. Habe ich was vergessen?
Ja, ich glaube, die Lagerung, die ist ja mit das Allerwichtigste. Genau. Und wenn man das beherzigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Baby einen plötzlichen Säuglingstod erleidet, drastischst reduziert.
Gibt es denn eigentlich vor dieser Schlafsituation möglicherweise schon körperliche Anzeichen, die irgendwie darauf hindeuten oder sowas, dass da dann die Atmung schon, oder da kann man gar nichts ablesen?
Nein. Okay. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja die etwas eingeschränkte Atemtätigkeit, die einige Kinder aufweisen, einer der Risikofaktoren. Kann man sowas nicht vorher schon abklären?
Nein, das ist ja eine Annahme, die wir hier haben. Wir wissen ja nicht, was wirklich der Grund ist. Und das sind eben, so furchtbar das ist, in der Regel total gesunde Kinder, die noch kurz vorher irgendwie ihre Eltern angelacht haben, ganz normal sozusagen zu Bett gebracht wurden und dann eben tot aufgefunden werden.
Aber was wird denn dann als Todesursache eigentlich diagnostiziert? Ist das dann...
Das ist ja gerade, deswegen wird es ja so genannt. Wenn man jetzt bei diesem Kind in der Abklärung, weil zum Beispiel eine Autopsie gemacht wird oder so, feststellt, dass da ein unentdeckter Herzfehler war, dann würde das Kind gar nicht als Sudden Infant Death Kind ja gezählt werden. Also das ist ja gerade, das sind die übrig bleiben, bei denen man einfach keinen anderen Grund dafür finden kann. Und wir haben ja auch gelegentlich, nicht oft, Gott sei Dank, Familien, bei denen es so einen schrecklichen Fall in der Familie gegeben hat, die dann ein neues Baby bekommen. Und wo ich ja eben schon erwähnte, die dann, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, solche Familien bekommen natürlich dann eine Untersuchung dieser Babys. Also die werden ganz besonders genau beobachtet und auch abgeklärt, ob es für diese Kinder erkennbare Risiken gibt. Und die bekommen auch oft, vor allem wenn die Familien das wünschen, einen Heimmonitor. Also wenn sie das selber auch als Entlastung empfinden. Und das sind aber diese Ausnahmen. Und von diesen Ausnahmen wissen wir, dass man den Babys nichts ansehen kann vorher.
Also der plötzliche Kindstod, ich nehme mit, ist teilweise noch rätselhaft. Wir wissen noch nicht alles darüber, aber wir wissen sehr, sehr viel darüber, was man tun kann, um den plötzlichen Kindstod zu verhindern. Ich hoffe, dass diese Folge der Kinderdocs einen kleinen Beitrag auch dazu geleistet hat.
Das hoffen wir auch.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Bei Charlotte Schulz, bei Claudia Haupt. Und in der nächsten Folge der Kinderdocs am 14. Juni geht es anlässlich der Aktionswoche Alkohol um die Auswirkungen des Trinkens auf das Kind und das soziale Umfeld.
Ja,
auch ein schwieriges Thema.
Bis dahin.
Genau.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.